Ich schlage vor, dass wir die Kapitel 2 und 3 des Briefes des Jakobus lesen. Es sind einige Versen, aber das Wort Gottes ist doch weitaus wichtiger als alles, was ich darüber sage. Jakobus 2, ab Vers 1. Meine Brüder, habt den Glauben unseres Herrn Jesus Christus, des Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring, in prächtiger Kleidung, es kommt aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung herein, ihr seht aber auf den, der die prächtige Kleidung trägt und sprecht, setze du dich bequem hierher, und zu den Armen sprecht ihr, stelle du dich dorthin oder setze dich hier unter meinen Fußschemel. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat Gott nicht die weltlich Armen auserwählt, reich zu sein im Glauben und zu Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Lästern nicht sie, die den guten Namen, der über euch angerufen worden ist? Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet von dem Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer irgend das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. So redet und so tut als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und der tägliche Nahrung entbehrt, jemand von euch spricht aber zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Aber es wird jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Du glaubst, dass Gott einer ist? Du tust recht. Aber die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, o nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da Isaak seinen Sohn auf dem Altar opferte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und dass der Glaube durch die Werke vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, die sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber ebenso nicht auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Seid nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden, denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Siehe, den Pferden legen wir die Gebisse in die Mäuler, damit sie uns gehorchen und lenken ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß sind und von heftigen Winden getrieben werden, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin irgend die Absicht des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit. Die Zunge erweist sich unter unseren Gliedern als die, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf der Natur anzündet und von der Hölle angezündet wird. Denn jede Natur, sowohl die der wilden Tiere als auch die der Vögel, sowohl die der Kriechenden als die der Meerestiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Natur. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Gleichnis Gottes geworden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht, dass aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere? Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges nicht süßes Wasser hervorbringen. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, dann friedsam, milde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden aber wird denen gesät, die Frieden stiften. Jakobus ist ein sehr praktischer Brief. Das haben wir schon gestern miteinander festgestellt. Und wir haben am Ende des ersten Kapitels gesehen, dass es einen Gott gibt, der Gottesdienst von uns erwartet, die daraus besteht, dass wir Gott zeigen als ein Gott der Liebe, und das tun wir bezüglich armen, bedürftiger Mitgeschwister, besonders Waisen und Witwen. Und wir zeigen einen Gott, der Licht ist. Das zeige ich darin, dass wir uns von der Welt ferner halten. Aber damit wir nicht zu weit durchschießen darin, in diese Absonderung, stellt Jakobus hier in Kapitel 2 einen Gegenstand vor unseren Augen. Er zeigt uns der Herr der Herrlichkeit. Aber das zeigt er in einem bestimmten Rahmen. Er sagt, ihr, meine Brüder, habt dem Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, der Herr der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Was heißt das? Das heißt, dass die Geschwister, an denen Jakobus schreibt, genau die gleichen Geschwister sind, die wir auch sind. Dass wir einander so ein bisschen so einordnen, hier und da, ein bisschen Unterschiede machen. Der eine ist etwas vornehmer als der andere. Der Reiche natürlich, denn da kommt Jakobus darüber zu sprechen. Der Reiche natürlich, die bevorzugen wir, denn ja, da kann man etwas davon bekommen, wenn man die ein bisschen mit Ehre so annähert, so nach seinem Platz begleitet. So sagt Jakobus das doch hier. Wenn ein Reicher kommt,
Mit tiefen Beugungen wird er zu seinem Platz begleitet. Ja, der Reiche, die muss man zu Freund halten, denn davon kann man etwas bekommen natürlich. Und der Arme, ach, na gut, er mag mitmachen, das heißt, er darf da sein, aber ein bisschen hinterher, nicht so viel. Aber dann sagt er, Jakobus, das soll nicht so sein. Dann haben wir gar nichts verstanden von dem Herrn der Herrlichkeit. Was ist das für eine Herrlichkeit, die wir in dem Jesu gesehen haben? Wenn wir wirklich Herrlichkeit in dem Herrn Jesu gesehen haben, dann werden wir auch Herrlichkeit in jedem Bruder oder jeder Schwester sehen. Denn in unserer Geschwister sehen wir eine Abstrahlung dieser Herrlichkeit. Und wenn wir die nicht sehen, dann haben wir nichts von der Herr der Herrlichkeit gesehen. Und so sehen wir einander. So wie Jakobus so sagt, da kommt einer in prächtige Kleidung. Ja, natürlich wissen das alle. Wir sehen, wer reinkommt. Und besonders, wenn das unbekannte Leute sind, dann schauen wir mit großen Augen, wie sehen die aus. Ob wir im Tiergarten uns befinden. Oder kommt ein Bruder mit ein neues Auto, ganz groß, und sagt, das wird ein vornehmer Bruder sein, müssen wir gut damit umgehen. Und wir sehen nur das Äußere. Und der eine arme Kleidung hat, oder nicht so aussieht, wie wir es für richtig halten, dann machen wir Unterschiede. Aber dann haben wir vergessen, was der Herr Jesus als der Herr der Herrlichkeit ist. Der ohne Ansehen von Person mit uns umgeht. Und wir haben auch vergessen, wie es schon in Israel war. Wo das Gesetz gesagt hat, ihr sollt einander lieben, so wie euch selbst. Das heißt, alle, die zum Volke Gottes gehören, sind eine Familie. Dann geht es nicht darum, dass wir der eine bevorzugen, weil wir davon etwas Günstiges bekommen können, die wir gebrauchen können, wovon wir besser werden. Es sei finanziell oder dass die Menschen doch mal gut von uns reden. Oder dass, wenn wir vielleicht einer brauchen, um ein gutes Wort für uns zu tun, das wir ihm holen können. Und diese Unterschiede, die sind schlimm. Dass wir einander beurteilen nach, wie wir aussehen. Ach, Samuel tat das schon. Samuel, der sah da die Männer, die Söhne Isais, und er sah der eine, das war natürlich der König, der sollte er salben. Nein, sagte Gott, nicht tun. Der Mensch sieht an das, was vor Augen ist, aber ich, Gott, sehe das Herz. Und das ist es, worum es geht, Geschwister. Auch junge Leute, auch in der Schule. Es geht darum, was in einem Menschen ist. Und dann soll man etwas weiter gucken als nur das Äußere. Und das heißt, dass wir Beziehungen anknüpfen müssen. Das heißt, dass wir sprechen müssen, versuchen müssen zu verstehen, was bewegt einer. Wie gesagt, das Gesetz machte das schon klar. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterricht gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört meine Brüder in Vers 5. Meine geliebte Brüder, hat Gott nicht die weltlich Armen auserwählt, reich zu sein im Glauben und zu Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? die Armen. Gestern haben wir uns schon auch daran erinnert, die Armen sind es, die bei Gott einen bevorzugten Platz haben. Die Armen. Die sind reich im Glauben. Der Arme wird gesagt, dass er sich berühme in seiner Hoheit, Kapitel 1. Und hier wird ihm gesagt, er ist ein Erbe. Bist du arm? Arm nach weltlichen Maßstäben? Aber kennst du den Herrn Jesus? Weißt du, dass er für deine Sünden gestorben ist? Dann bist du ein Erbe. Dann bist du einer, der das Reich Gottes ererben darf. Dann bist du so überaus reich, dass du mit dem Herrn Jesus einmal herrschen wirst. Ah, das Problem ist, du wirst jetzt schon ein bisschen herrschen. Das wollten die Korinther auch. Das Problem ist, wir wollen jetzt schon ein wenig, so viel wie möglich von den Reichtümern dieser Welt haben. Darauf nicht verzichten. Wenn Gott uns das enthält, dann wollen wir doch versuchen, doch noch so viel möglich davon zu bekommen. Sei es, dass wir es selber nicht haben, haben andere es doch, und dann können wir davon etwas bekommen. Deshalb die Reichen mit sehr viel Ehre begegnen. Aber liebe Geschwister, wenn wir alle arm sind, das ist natürlich auch ein bisschen relativ, aber doch etwas arm sind. Lasst uns gut bewusst sein, dass wir so große Reichtum in den Jesus haben. Und wie reich war er? Er war so überaus reich und er ist um unseretwillen arm geworden, damit wir durch seine Armut reich würden. Der Herr der Herrlichkeit, was wissen wir von ihm? Haben wir uns schon mit ihm beschäftigt? Was seine Herrlichkeit wirklich bedeutet? Alles an ihm ist herrlich. Und auch diese Erbe, diese Erbe, worüber der Herr Jesus regieren wird, worüber wir mit ihm regieren werden, das ist Reichtum. Aber das ist noch nicht eine Reichtum, die wir jetzt besitzen. Aber glauben wir, dass wir es besitzen werden? Es geht in Jakobus über Glauben, aber auch, dass das eine Wirklichkeit für uns ist. Dass es wahr ist für uns. Wir müssen uns das gut bewusst sein, dass der Herr uns das verheißen hat, wenn wir ihn lieben. Wieder diesen Ausdruck, den haben wir auch in Kapitel 1 gelesen, gibt er es denen, die ihn lieben. Wenn wir den Herrn Jesus wirklich lieben, dann werden wir uns auch bewusst sein, dass wir das bekommen, dass das unser wirklichen Teil ist. Und dann werden wir auch zufrieden werden. Zufrieden mit dem, was wir haben. Die Welt ist voller Menschen, die unzufrieden sind. Und wir Christen, von uns wird erwartet, dass wir zufrieden sind. Aber wir wissen, wie schwer es ist. Wir sagen es uns zu den Kindern, du sollst zufrieden sein. Aber wir sind vergessen, dass wir auch Kinder gewesen sind und auch unzufrieden gewesen sind. Und manchmal auch als Eltern unzufrieden sind. Unzufrieden vielleicht mit unserer finanziellen Position, aber vielleicht auch unzufrieden mit unserer Stellung in Mitte der Geschwister. Unzufrieden. Gott sagt uns in sein Wort, seid zufrieden. Und haben wir nicht so viel Anlass, zufrieden zu sein, wenn wir daran denken, dass wir einen Herrn in der Herrlichkeit haben und eine Erbe, die uns verheißen worden ist. Was wünschen wir uns noch mehr?
Das Glauben, das zu glauben, das macht wirklich zufrieden. Und die Reichen, davon sagt Jakobus in Vers 6, unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte, lästern nicht sie den guten Namen, der über euch angerufen worden ist. So wird die Situation nicht unter uns sein, dass die Reichen uns vor Gericht ziehen. Aber Reichtum macht wirklich unabhängig und Reichtum macht auch die Begierde wach nach mehr. Und das mehr, das muss kommen von anderen. Und wenn wir Herrschaft über andere haben, dann ist es sehr leicht, um diese Herrschaft auch darin auszuüben, dass wir alles von dir bekommen, was wir mal bekommen können. Und dass wir auch noch zum Gericht gehen dafür. Reichtum macht unabhängig und bringt zu einem Verhalten, das wirklich den Namen des Herrn Jesus lästert. Also wenn ihr nicht nach weltlichen Maßstäben reich seid, dann kann ich sagen, dann ist das wirklich eine große Gnade. Dann ist es eine Gnade von Gott, weil er damit dir in eine Position bringt von Abhängigkeit von ihm. Er will so gerne deine Stütze sein. Er will so gerne dein Vertrauen sein. Vertraue auf ihn. Dann wird die Welt nicht einer sehen, wodurch die Name gelästert wird, sondern dann wird in deinem Leben gesehen, dass es einen Gott gibt, der wirklich für dich lebt und für dich sorgt. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, so tut ihr Recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet von dem Gesetz als Übertreter überführt. Das Gesetz war Maßstab für dieses Volk, woran Jakobus schrieb. Das Gesetz ist nicht für uns Maßstab. Wir sind Christen und das heißt, dass wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade leben. Aber das heißt nicht natürlich, dass wir sagen, dann brauchen wir unsere Nächsten nicht zu lieben. Natürlich nicht. Aber Liebe, Gnade bringt zu einem Verhalten einander gegenüber, worin automatisch das Gesetz erfüllt wird. Wenn man einen liebt, dann wird man sowieso nicht so eine Person übel tun. Dann wird man sowieso so eine Person nicht bestehlen oder über ihn lügen. Das kommt nicht in die Liebe auf, das tut die Liebe nicht. Und darin wird automatisch das Gesetz erfüllt. Aber das Gesetz, worüber Jakobus hier spricht, da sagt er davon, wenn du eine der Gebote des Gesetzes übertretest, bist du ein Übertreter des ganzen Gesetzes geworden. Warum? Hast du alle Gebote übertreten, die getan in dieser Hinsicht, dass du die übertreten hast? Nein, es geht darum, dass Gott geschmäht wird. Gott ist der Gesetzgeber. Und als Mose den Berg herunterkam und das Volk da ein Gebot des Gesetzes schon übertreten hatte, weil es ein Götzenbild gemacht hatte, dann war es nicht so, dass Mose sagte, na gut, dann streichen wir diesen Gebot. Aber Mose, er zerbrach die 10 Gebote, alle. Denn das Übertreten des einen Gebotes heißt das Übertreten aller Gebote, weil mit Gott keine Rechnung gehalten wird. Gott hat gesagt,
Und wir sagen, nein, Gott hat nicht gesagt. Und das ist schlimm. Dann sind wir alle Gebote schuldig geworden. Denn, so lesen wir das in Vers 11, denn der da gesagt hat, ihr sollt nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Nein, sagt Jakobus, so soll es sein, redet so, tut so als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Das Gesetz der Freiheit, in Vers 8, das königliche Gesetz. Das Gesetz hat eine sehr hohe Wertschätzung, eine hohe Stellung bei Gott. Und das soll es auch bei uns haben. Das königliche Gesetz. Wir können nicht sagen, ach, weil wir nicht unter Gesetz sind, haben wir mit dem Gesetz nichts zu tun. Natürlich, wir haben alles mit dem Gesetz zu tun. Aber nicht, um nach dem Gesetz zu leben, aber dass das Gesetz in unserem Leben erfüllt wird, weil wir Liebe zeigen. Liebe zu Gott, Liebe zueinander. Und das Gesetz der Freiheit, das wird uns richten. Das heißt, wir haben eine Art von Spiegel, wir haben eine Art von Norm, wonach wir gerichtet werden. Das ist das Gesetz der Freiheit. Freiheit bedeutet nicht, dass wir alles tun können, was wir wollen. Freiheit ist immer begrenzt. Aber die Begrenzung ist da, um uns zu schützen, diese Freiheit nicht zügellos zu verwenden. Freiheit ist auch verbunden mit Verantwortung. Wie gehen wir mit Freiheit um? Alles ist uns erlaubt. Lesen wir einige Male in 1. Korinther. Aber dann kommt die Begrenzung. Nicht alles ist nützlich. Nicht alles erbaut. Also wir sind verantwortliche Menschen, die uns fragen müssen, gut, ich darf alles tun, aber ist es nützlich? Baut es auf? Bringt es etwas für den Herrn? Das ist die Frage der Freiheit. Seht ihr, wir leben nicht in dieser Hinsicht unter Gesetz, du sollst oder du sollst nicht. Die Frage ist, was kann ich tun, um den Herrn zu verherrlichen und meine Brüder und Schwestern zu dienen? Darum geht es. Nächste lieben wie dich selbst. Darin wird das Gesetz zusammengefasst. Und wenn das wirklich in uns tief hineingedrungen ist, nicht weil das Gesetz es uns sagt, sondern weil Gott uns das zeigt und gezeigt hat in dem Herrn Jesus, dann wird das auch bei uns das Motiv sein, wodurch wir geleitet werden. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht. Liebe und Barmherzigkeit. Das ist nicht Härte zueinander, sondern barmherzig sein. Und liebe Geschwister, das brauchen wir in einer Welt, die so hart ist. Barmherzigkeit. Wenn ich mich liebe, dann will ich auch barmherzig sein für ein jeder. Denn ich wünsche, dass auch ein jeder barmherzig ist für mich. Und dann kommt das Gericht nicht in Frage, aber dann ist es das Ausüben der Barmherzigkeit, worum es geht. Und diese Ausübung der Barmherzigkeit, die stellt sich über Gericht. Der nimmt das Gericht weg. Und hat Gott nicht so mit uns gehandelt, als er dem Herrn Jesus gab?
Er zeigt uns, dass er uns richten muss, weil wir Sünder sind. Aber er hat auch seine Barmherzigkeit gezeigt darin, dass er uns dem Herrn Jesus gegeben hat. Die Barmherzigkeit ist höher als das Gericht. Damit hat Gott nicht etwas getan, so von die Sünden, die sehe ich nicht. Nein, das ist nicht wirkliche Ausübung von Barmherzigkeit. Aber Barmherzigkeit geht weiter als das Gericht. Das Gericht richtet die Sünden, aber danach, da empfinden wir diese Barmherzigkeit von Gott, die uns zu sich nimmt. Und das ist auch, was Gott will, dass wir das miteinander tun. Einander in Barmherzigkeit empfangen. Und dann fängt Jakobus an, ab Vers 14 zu sprechen über Glauben. Und macht er deutlich, dass Glaube zusammenhängt am engsten mit Werke. Glauben kann man nicht sehen. Glauben soll sich erweisen. Und das, er nimmt ein praktisches Beispiel. Kann etwa der Glaube ihn erretten, sagte in Vers 15, wenn aber ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und die tägliche Nahrung entbehrt. Jemand von euch spricht aber zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn es keine Werke hat. In sich selbst tot. Ja, wie können das so sagen? Ach, bist du arm? Brauchst du Wärme? Na gut, gehe und wärme dich und ja, du kannst dich auch nahren. Aber der arme Bruder oder die arme Schwester weiß nicht wo. Aber wir sagen es mit schönen Worten, aber wir tun nichts. Unsere Worte sagen, ja, wir wünschen es euch, aber unsere Taten, die werden nicht sichtbar. Dann ist das kein Glaube. Das ist schlimm, wenn wir nur schöne Worte füreinander haben. Dass wir auch gut wissen, was der andere tun muss, wir vielleicht auch noch Möglichkeiten haben zu helfen, sei es noch so wenig, aber wir tun es nicht, wir lassen es bei Worte. Und oh, was können wir alle gut sprechen? Wir haben so viele Worte, aber die Taten, die Hilfe zueinander. Nur das zum Beispiel etwas Zeit nehmen füreinander. Braucht man noch nicht einmal seine Hände zu gebrauchen, oder Geld zu geben, aber nur aufmerksam auf einem zu hören, der eine Not hat. Was? Dann können wir auch so leicht sagen, ich bete für dich. Ist auch gut. Aber etwas teilen miteinander. Wenn einer eine Not hat, dass wir das mittragen. Unser Glauben soll Hände und Füße bekommen, sichtbar werden. Und das ist, worum es Jakobus so geht. Und das sagt er dann in Vers 18 und 19, dass Glaube nicht ohne Werke kann. Es ist unmöglich, zu sagen, ich habe Glauben und du hast Werke. Es ist nicht zu trennen, das ist, was Jakobus deutlich macht. Es ist nicht zu trennen. Und wir trennen es so oft. Wir sagen, Glauben, darum kommt es an. Bibelstudium, darum geht es. Wenn wir nur viel wissen von dem Glauben, das ist wichtig. Es ist wichtig, aber nicht nur. Es soll gefolgt werden von Werken. Es soll ausgearbeitet werden. Denn wenn du nur sagst, ich habe Glauben, Na, das ist eine gute Sache, sagt Jakobus. Du tust recht, aber auch die Dämonen glauben und zittern.
Ein Glauben, ja, die ist allgemein. Ja, jeder glaubt etwas. Jeder glaubt etwas. Auch die sagen, ich glaube nicht, sagen damit, ich glaube nicht. Ist auch ein Glaube. Ein Glaube an nicht.
Ein jeder glaubt. Auch die Dämonen. Aber für den Christen, der wirklich ein Christ ist, heißt Glauben Vertrauen. Vertrauen auf Gott gibt Glauben eine Beziehung her von einer, zu dem man in Abhängigkeit steht und die man, den, der man vertraut, wirklich vertraut. Und dann gibt Jakobus zwei Beispiele oder Vorbilder von Personen, in deren Leben das so deutlich gezeigt wird. Willst du aber erkennen, Vers 20, o nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Und dann zeigt er in Abraham und in Rahab zwei Vorbilder von Glauben, die zum Glauben, das zum Ausdruck kommt in Werken. Und was sind das für Werken des Glaubens? Ja, das sind Werken. In der Welt sollte man, würde man sagen, Abraham ist ein Kindermörder. Und Rahab ist ein Landverräter. Das sind doch keine Werken von Glauben. Ist unmöglich. Abraham, na gut, den kennen wir ein wenig. Und da ist der Vater des Glaubens. Also, dass er Werke des Glaubens getan hat, das können wir ein bisschen einschätzen, obwohl, was er getan hat, das geht weit. Das geht sehr weit. Er hat seinen Sohn geopfert, aber er hat an Gott geglaubt. Und wir müssen uns gut vorstellen, als Gott ihm fragte, Abraham, opfere mir deinen Sohn. Dann war in diesem Sohn alle Verheißungen Gottes zusammengefasst. Und Abraham hatte sagen können, aber Gott, ich habe diesen Sohn von dir bekommen, damit in diesem Sohn alle deine Verheißungen zur Ausführung gebracht werden konnten. Und jetzt fragen wir ihn zu opfern, wie ist das möglich? Ja, vielleicht, dass ihm das auch beschäftigt hat. Denn wir lesen in 1. Mose 22, dass er eine Reise von 3 Tagen gemacht hat. Aber, und wir lesen auch, ich meine in Römer oder in Hebräer 11, dass er überlegt hat. Und dann ist er zu dieser Schlussfolgerung gekommen, dass wenn Gott fragt, dass ich meinen Sohn opfere, dann wird Gott ihm aus den Toten auferwecken. Ja, das ist. Und da war nie einer aus den Toten auferweckt worden. Also, das war ein Denken von Abraham an einem Gott, der er vertraute, dass er seinen Sohn wieder lebendig machen würde. Ja, das ist Glauben. Das ist Vertrauen. Haben wir das Vertrauen, dass er imstande ist, die größte Möglichkeit in unserem Leben aufzulösen, dass das größte Problem in unserem Leben für ihn gar kein Problem eigentlich ist. Abraham hat so darüber gedacht. Und Abraham wurde dadurch gerechtfertigt. Wir lesen das hier so, in dieser Form steht das hier. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken auf dem Grundsatz
des Werkens gerechtfertigt worden? Ach, was ist das? Das ist auch römische Lehre. Aufgrund von Werken gerechtfertigt werden. Das ist, wodurch Luther sagte, das ist ein Strohenbrief. Ein Strohenbrief. Ein Brief ohne Nahrung. Ein Brief, der eigentlich im Wort Gottes nicht da gehört. Aber deutlich wird, dass es um den Glauben von Abraham geht. Und ist auch nicht in Widerspruch zu dem, was Paulus sagt, dass nur durch Glauben einer vor Gott gerechtfertigt wird. Denn wir müssen das, und das ist auch für die jungen Leute wichtig, gut behalten. Paulus in Römer sagt, dass der Person durch Glauben vor Gott gerechtfertigt wird. Und Jakobus sagt, dass der Glaube von der Person aus seinen Werken vor Menschen gerechtfertigt wird. Kein Mensch braucht seine Werke zu zeigen, um damit gerechtfertigt zu werden vor Gott. Gott sieht dem Glauben. Das sieht Gott. Aber für Menschen um uns her, denen wir sagen, wir glauben, da müssen wir unseren Glauben zeigen aus unseren Taten. Damit unser Glauben gerechtfertigt wird durch unseren Werken. Ich hoffe, der Unterschied ist deutlich. Der Unterschied zwischen als Person aufgrund von Glauben vor Gott gerechtfertigt zu werden und den Glauben in uns vor den Menschen durch Werke gerechtfertigt zu werden. Aber wir sehen, wie eng das zusammenhängt. Das können wir nicht trennen. Wir können nicht ein Leben haben von nur Werke. Es geht nur darum, dass wir praktische Christen sind. Und so wird viel gesagt in dieser Christenheit. Es geht nur darum, dass wir praktisch sind. Das ist Unsinn. Es ist unmöglich, praktisch Christen zu sein, ohne dass wir wissen, was Gottes Wort sagt. Ohne die Lehre des Gottes Wortes von Gottes Wort zu kennen. Aber es ist auch Unsinn, dass wir nur gute Christen sind, wenn wir das Wort Gottes kennen und damit nichts tun. Was wir wissen von Gottes Wort soll eine Auswirkung haben in unser Leben. Das ist bei Abraham. Und Abraham also, er vertraute auf Gott und zeigte sein Glauben für uns. Und dann diese Rahab, wieder witzig hier genannt, die Hure. Warum wird das gemacht? Wird doch nie an Vergangenheit gedacht. Nein, es soll deutlich sein, sie war nicht mehr die Hure, aber das war ihre Vergangenheit. So eine schlimme Frau war das. Abraham sehr groß, Rahab sehr niedrig. Aber beide, und das ist so schön, wird von Gott auf eine Stufe gestellt. Zwei Vorbilder des Glaubens, woraus Werke sichtbar wurden. Das ist Gott. Damit wir nicht sagen, ja Abraham, nein auch Rahab. Und was zeigte Rahabs Glauben? Sie zeigte, dass sie glaubte an Gottes Volk. Sie hat sich verbunden mit Gottes Volk. Abraham glaubte Gott. Rahab auch, aber sie kam in Verbindung mit Gottes Volk. Sie nahm die Boten auf. Ist aber ebenso nicht auch Rahab die Hure aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Das ist das Schöne von Rahab. Und es gibt auch gerade die zwei Seiten von Werken von Glauben. Werken von Glauben, die richten sich auf Gott und die richten sich auf Gottes Volk. Wir sind nicht Christen, die für uns leben, die miteinander nichts zu tun haben. Wir haben alles miteinander zu tun. Und wenn es gut ist, wollen wir auch nur miteinander weitergehen. Wir sind keine Einzelgänger. Und der Glaube bringt uns dazu. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Also, Glaube ist nur lebendig, wenn es aus Werken sichtbar wird. Seid nicht viele Lehrer, meine Brüder. Jakobus fängt jetzt an, über ein Übel zu sprechen, womit wir alle zu tun haben. Und das ist der Gebrauch oder vielmehr noch der Missbrauch von der Zunge. Wir sind alle sehr geneigt, Lehrer zu sein, einander zu erzählen, wie es sein soll. Das wollen wir alle gerne. Denn wir wissen, ich weiß doch, und du sagst, ich weiß doch, wie es so ist, wie es muss. Wir wollen das. Es geht um das Wollen. Es ist nicht falsch, Lehrer zu sein, aber es zu wollen, Lehrer sein, so geht es auch mit Reichtum. Es ist auch nicht falsch, reich zu sein, aber reich sein zu wollen. Wenn der Herr Jesus Lehrer gibt an seine Versammlung, dann ist es eine Gabe und der das ist, der hat es auch zu tun. Aber es zu wollen, diese Stellung einzunehmen, bringt eine sehr große Verantwortung mit sich, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Und dann gebraucht Jakobus wieder einige Vorbilder aus der Natur. Jakobus gebraucht sehr viele Vorbilder aus der Natur. Habe ich schon in Kapitel 1 gesehen, von den Meereswogen, von das Gras, die Sonne und hier von Pferde, auch von einem Wald, von Schiffe. Alles aus der Natur, um uns deutlich zu machen, wie es in diesem Fall hier mit der Zunge ist. Die Zunge ist das Glied in unserem Leib, das nicht zu bändigen ist von anderen. Viele, dass wir persönlich noch unsere Zunge bändigen können, manchmal, aber andere können unsere Zunge nicht bändigen. Das ist unmöglich. Pferde, wenn wir die Gebisse in den Mäulern tun, dann können wir den ganzen Leib haben wir in unserer Macht. Die können wir damit zügeln. Die gehorchen uns. Und auch wird das wieder dann in anderes Vorbild gezeigt, dass etwas sehr Kleines an einem großen Schiff das ganze Schiff steuert, wohin der Steuermann es will. Und so ist es mit unserer Zunge, etwas Kleines. Wenn einer es in Bezwang hat, dann kann er den ganzen Leib führen. Und das gilt auch für uns. Wenn wir unsere Zunge in Bezwang haben, dann wissen wir mit unserem ganzen Leib, was wir tun müssen. Dann haben wir auch das bezügelt. Das heißt hier in diese zwei Vorbilder, Aber leider muss Jakobus auch Vorbilder gebrauchen, woraus deutlich wird, dass wir das nicht immer so tun. Dass es sich herausstellt, dass unsere Zunge ein kleines Feuer ist, wodurch ein großes Wald angezündet wird. Die Zunge ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit. Die Zunge erweist sich unter unseren Gliedern als die, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf der Natur anzündet und von der Hölle angezündet wird. Die Zunge, wenn wir die nicht unter Kontrolle haben, ist ein Werkzeug von der Hölle. Denn wie viel wird gesagt heutzutage? Sehen wir mal in der Politik, aber auch unter Geschwistern. Nicht nur nach außen schauen, auch nach innen schauen. Was reden wir alles? Sind das Sachen, Worte, die wir sprechen, die gut sind, wodurch wir einander auferbauen oder wodurch wir einander zerbrechen, kaputt machen? Als natürliche Menschen ohne Gott konnten wir unsere Zunge nur gebrauchen als ein Instrument von der Hölle. Und was ist schon viel Feuer entstanden? Viele Flammen, die ihr zerstörerisches Werk gemacht haben in Verbindungen zwischen Geschwistern durch die Zunge. Dass wir nicht unsere Worte gut gewählt haben. Oder vielleicht, dass wir die richtigen Worte gesprochen haben, aber dass wir nicht sprechen hätten sollen. Die Zunge ist nicht zu bändigen. Der Mensch ist imstande, alle Tiere dieser Welt zu bändigen. Die meist wilden Tiere sind zu bändigen von den Menschen. Und sind gebändigt worden. Und gefährliche Tiere, die sind aufgeschlossen worden, damit sie uns nicht tun können. Aber die Zunge ist nicht zu bändigen. Und das müssen wir uns bewusst werden. Dann werden wir vielleicht auch ein bisschen mehr aufmerksam sein auf unsere Worte. Was wir sagen, wie wir es sagen, wann wir es sagen, wem wir es sagen. Das sind alle Sachen, die wir uns bewusst werden müssen. Jakobus sagt, mit ihr, in Vers 9, mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Gleichnis Gottes geworden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Wie ist das möglich? Dass wir in Zusammenkunft sind, wir preisen den Herrn und Gott und wir danach sprechen wir mit den anderen. Hast du das gehört? Das ist doch schlimm, was sie gesagt hat. Was sie gemacht hat. Und dann sage ich noch jetzt sehr vorsichtig. Und wir sprechen übereinander auf eine Weise, der völlig entgegengesetzt ist an dem, was wir gerade zusammen gemacht haben in dem Preisen von Gott. Unsere Zunge ist imstande, Segen und Fluch hervorzubringen. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Ich kann das sagen, aber ich weiß es auch von mir als ein Problem. Und wir müssen das einander sagen und einander helfen. Lass uns mal versuchen, wenn du etwas Negatives von einem Bruder oder einer Schwester gesagt hast, dann jedenfalls auch, lass uns sagen, 3 positive Dinge. Fäng da mal mit an. Habe ich den jungen Leuten auch einmal gesagt. Und jetzt bekomme ich zu Hause, Papa, jetzt noch 3 gute Sachen von diesem Bruder. Aber so muss es sein. Das wird mir davor bewahren, noch einmal ein Negativ zu sagen. Wir müssen uns üben darin. Es ist für uns so leicht. Das ist unsere Natur. Schlimme Sachen übereinander zu sagen. Was wissen wir viel zu sagen über einen Bruder oder eine Schwester von negativer Seite her. Und natürlich sagen wir, aber ich sorge, wir sind voller Sorge. Aber fang mal an, lass uns mal anfangen, mit zunächst mal einige Punkte zu nennen, worüber wir uns freuen können. Und wenn wir sagen, die können wir nicht finden, dann haben wir ein Problem. Das ist unser Problem. Das ist nicht das Problem von dem Bruder oder der Schwester, wovon wir nichts Gutes sagen können. Das ist unser Problem. Das ist unsere Kurzsichtigkeit. Da sollen wir uns mal zum Herrn wenden. Herr, was ist es, dass ich nicht etwas Positives von diesem Bruder oder dieser Schwester mal nennen kann? Herr, was ist das? Wir müssen alle im Licht gestellt werden. Und wir können jetzt auch nicht denken, ja, ich hoffe, dass der Bruder oder die Schwester das mal gut hört. Was gerade gesagt wird. Das wird mal etwas sein für ihn oder für sie. Nein, für mich gilt das. Ich kann auch nicht etwas zu dir sagen. Es gilt mir. Und es gilt uns zusammen. Das muss nicht so sein, meine Brüder. Spürt ihr das, Jakobus, auch wenn er solche Sachen sagen muss, immer wieder so auf liebliche Weise seine Brüder anspricht mit meine Brüder, meine geliebten Brüder. Er macht sich damit auch eins. Der Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere. Ja, in der Natur geht das nicht. In der Natur soll, so wie das bei Mara war, da war ein Brunnen mit salziges Wasser und das musste süß gemacht werden durch Holz. Und ich denke, dass es vielleicht auch mit uns so ist. Unsere Sprache, die oft bitter ist, noch nicht einmal salzig, aber bitter, die muss sich ändern, und die kann sich nur ändern, wenn wir das Holz des Kreuzes in unserem Leben wieder eine neue Stellung geben, einen neuen Platz geben, dass wir uns bewusst sind, der Herr Jesus ist für mich gestorben. Und nur wenn er mir Kraft gibt, kann ich gute Worte sagen. Wer ist weise und verständig unter euch? Ja, das sind Worte, die zu uns alle kommen und die wirklich Bezug haben auf die Endzeit. Menschen in der Endzeit, wird gesagt, wer ist weise und verständig? Und Jakobus sagt, dass auf diese Weise, dass nicht alle so sind, aber ein jeder persönlich angesprochen wird. Wer ist weise und verständig? Das wird auch noch gesagt in Psalm 107 und auch noch in Hosea 14. Und am Ende, also von Hosea und am Ende von Psalm 107 und in diese beiden, Psalm 107 und auch das Buch Hosea, werden die Wege Gottes uns gezeigt. Die Wege Gottes mit seinem Volk. Und Gott ist auch mit uns unterwegs. Wir haben schon einen Weg zurückgelegt. Und dann ist die Frage, Wie beurteilen wir die Wege Gottes mit uns? Lernen wir die Lektionen, durch welche wir hindurchgegangen sind? Was haben wir alle mitgemacht in unserem Weg mit Gott? Was haben wir alle darin erlebt? Wissen wir das noch? Wenn wir das nicht mehr wissen, dann sind wir nicht weise und verständig. Denn es geht darum, dass wir es wissen und daraus lernen, wie es weiter muss. So wie das Volk Israel auch für uns alles Lektion ist, Unterricht ist, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Wie ist er mit uns umgegangen? Was hat er mit uns gemacht, persönlich und gemeinsam? Was haben wir davon gelernt? Und wenn wir etwas davon gelernt haben, dann werden wir weise und verständig genannt. Aber wenn das so ist, dass wir weise und verständig sind, lasst uns es dann zeigen aus einem guten Wandel. Und dass unsere Werke in Sanftmut der Weisheit sind. Sanftmut der Weisheit. So durch diesen Welt hindurchgehen, dass der Herr Jesus darin geehrt wird. Denn er war der Sanftmütige. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Jakobus spricht auch das Herz an. Was ist in unseren Herzen, liebe Geschwister, junge Leute? Was suchen wir? Ist da bitterer Neid und Streitsucht? Ja, dann kommen wir dazu, dass wir uns rühmen. Dass wir lügen gegen die Wahrheit. Ja, lügen gegen die Wahrheit, das ist schlimm. Dass wir Gottes Wort nicht mehr seriös nehmen. Dass wir Gottes Wort nicht mehr ernst nehmen. Dass wir Gottes Wort zur Seite schieben und sagen, wir haben nichts damit zu tun. Nein, natürlich sagen wir dir das nicht laut, aber in unserem Benehmen zeigen wir es. Wenn wir etwas mit Gottes Wort tun wollen, liebe Geschwister, dann müssen wir es lesen. Dann müssen wir darauf hören. Dann können wir nicht ohne das Wort Gottes. Wir haben alle viel zu tun, zu lernen, zu arbeiten. Aber wir bekommen alle Zeit, das Wort Gottes zu lesen. Und wenn wir etwas Zeit haben, was machen wir dann? Machen wir dann zunächst mal, dass wir Gottes Wort lesen? Oder haben wir doch etwas noch zu tun, müssen noch ein bisschen an Internet gehen natürlich, muss noch sehen, ob ich E-Mail habe, oder mal sehen, wer hat uns angerufen, kann man gegenwärtig heutzutage auch tun natürlich, wer hat uns alle angerufen. Müssen wir natürlich wieder auch uns melden. Ja, zunächst mal all diese Sachen. Anstatt, dass wenn wir einen Moment haben, zunächst mal Gottes Wort nehmen und das zu uns nehmen. Herr, was hast du zu mir zu sagen? Dann werden wir davor geschützt, dass wir gegen die Wahrheit lügen. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Ja, ja, Jakobus sagt es. Die Weisheit von der Welt ist teuflisch, irdisch, sinnlich, ist auf uns gerichtet. Wir denken, klug und weise zu sein, um uns mal auszurichten auf ja, das, was auf uns zukommt. Und natürlich, wir haben es noch nicht einmal über sehr, sehr schlechte, sündige Sachen. Nein, die Sachen, die auf uns zukommen natürlich. Und wir denken, wir sind weise. Aber die Weisheit, die von oben kommt, die ist an erster Stelle rein. Als ist erstens rein. Das Wort ist natürlich sehr aktuell.
Es steht auch nachdrücklich, erstens ist erstens rein, dann. Warum ist es so? Jakobus betont das. Weil wir in einer Welt, in einer Endzeit leben, wo diese Reinheit immer mehr verschwindet. Es wird immer unreiner. Man sieht es überall. Wo man um sich her sieht, ist es Unreinheit. Und diese Unreinheit schließt an in unsere Herzen. Und wie gesagt, die Unreinheit, die können wir uns so zu uns nehmen im Internet. Aber das ist nicht die Weisheit, die von oben ist. Denn die ist erstens rein. Und lasst uns selbst rein und unbefleckt bewahren von der Welt, haben wir gelesen am Ende von Kapitel 1. Erstens rein. Und wenn Reinheit da ist, dann folgen die anderen Sachen. Also die stützen sich auf Reinheit. Friedsam. Dann kommt Frieden. Auch in die Glückseligpreisungen in Matthäus 5 folgt Friede auf Reinheit. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott sehen. Und dann glückselig die Friedensstifter. Es gibt keinen Frieden ohne Reinheit. Das heißt auch, dass in der Versammlung Gottes die Sünde gerichtet werden muss. Aber auch in uns selbst persönlich die Unreinheit gerichtet werden muss. Viele Malen lesen wir in den Evangelien über unreine Geister. Und es gibt jetzt einen unreinen Geist. Viele unreine Geister, die uns angreifen, die sich mit uns beschäftigen. Und deshalb ist es so wichtig, erstens mal rein zu sein und dann friedsam, milde. Dann werden wir auch milde. Hart zu sein, ohne Barmherzigkeit, das hat sich mal herausgestellt, dass das ist bei Männern, Brüdern, die in ihrem Leben etwas hatten, was in Bezug auf Reinheit nicht stimmte. Ich sage nicht, dass es überall so ist, aber das ist auch geschehen. Dass man, weil Unreinheit im Leben da war, sich wirklich sehr hart aufstellte und ein hartes Urteil hatte über alle Sachen, die passierten, die falsch waren. Und die an sich auch wirklich falsch waren, aber da kam eine Härte nach außen, dass man spürte, das ist nicht in Gleichgewicht. Und ohne Milde, wenn Reinheit da ist, kommt Friedsamkeit und auch Milde. Folgsam oder lenksam, das heißt, man ist auch erreichbar für andere. Man kann ihnen etwas sagen. Ein harter Mann kann man nicht sagen, denn er ist völlig überzeugt von seinem Recht. Aber wenn man rein und friedsam und milde ist, ist man auch folgsam. Oder lenksam, dann nimmt man auch etwas hin, was gesagt wird. Du könntest das besser so sagen oder du könntest dir besser so benehmen. Das ist wichtig, dass wir nicht und gerade Väter haben das, oder Brüder, die eine bestimmte Stellung haben, unerreichbar sind, Päpste. Nicht nur unerreichbar, sind auch ohne Fehler. Wenn man da einen Fehler unterstellt, das wäre
so schlimm, das ist unmöglich, dann bist du böse. Aber folgsam heißt, dass ich etwas von einer Schwester oder einem Bruder höre und dass ich darüber nachdenke. Dass ich nicht sage, was wagst du es mir zu sagen? Wie kommst du dazu? Es zu schätzen, dass einer kommt. Jedenfalls mal zu fragen, was mich bewegt. Hinterfragen, ja, das ist, scheint eine sehr schlimme Sache zu sein. Aber das ist wichtig, dass das möglich ist. In einer guten Gesinnung. Deshalb auch Reinheit, friedsam, milde und dann folgsam. Und dann voll Barmherzigkeit und gute Früchte. Ja, das wird dann das Folgende sein. Da kommt etwas aus hervor. Das ist zur Ehre Gottes und zum Segen von einander. Unparteiisch. Ja, ja, unparteiisch. Och, was haben wir durch unsere Parteien? Wir haben nichts mit Politik zu tun. Aber Parteien, Parteibildung, sind wir davon frei? Wirklich frei? Ja, wenn er etwas sagt, das ist immer gut. Wenn er etwas sagt, immer falsch. Da hören wir nicht drauf. Wir machen Parteien. Und das ist schlimm. Das ist nicht die Weisheit, die von oben ist. Ungeheuchelt, das heißt ehrlich, aufrichtig, offen, dass ich nicht mich vortäusche einem zu sein, der ich nicht bin. Und das ist wichtig, liebe Geschwister, dass wir einander so kennen, so wie wir sind. Und dass ich nicht mal mich fragen muss, ja, er sagt das, aber was meint er eigentlich? Ich hoffe, dass ihr hier zusammen so offen zueinander seid. Ungeheuchelt. Aber das ist das Letzte, was genannt wird. Also diese 7 Stücke von dieser Weisheit, die von oben ist, die haben eine Reihenfolge, die kann man nicht wechseln. Die stehen so hier, weil sie in dieser Reihenfolge nur zu beachten sind, zu lernen sind. Die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden haben wir denen gesät, die Frieden stiften. Wenn Gerechtigkeit in meinem Leben da ist, wird sie gesät. Das heißt, alles, was ich tue, was ich sage und wie ich benehme, das ist ein Säen. Und das geschieht in Frieden, in einem friedlichen Boden. Ja, was ist dann den Erfolg? Das kann nicht anders sein als Frieden. Gerechtigkeit, gesät in Frieden, wird nur Frieden als Erfolg haben. Und ich denke, das ist wichtig für uns in einer Welt voller Unfrieden. Und so viel Unfrieden auch unter den Gläubigen. Lasst uns dann uns wirklich mit einem Herzensentschluss das beherzigen, was hier steht, diese Weisheit von oben. Und lasst uns auch sagen zu uns selbst, wer ist weise und verständig unter euch? Herr Jesus, das will ich gerne sein. Ich will mir nicht führen lassen, von dieser Weisheit von unten, die irdisch, sinnlich und teuflisch ist, die Neid und Streitsucht gibt, Zerrüttung und jede schlechte Tat. Aber ich will mir führen lassen von dieser Weisheit von oben, damit du geehrt wird und wir untereinander auch Frieden haben.